Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Harald Welzer, Sozialpsychologe, Direktor der Stiftung Zukunftsfähigkeit Futur 2 und auch Honorarprofessor für Transformationsdesign, immer dieses schöne Wort, an der Universität Flensburg. Guten Tag, Herr Welzer.
Hallo, guten Tag.
Und guten Tag an Sie alle, die Sie uns zuhören. Sind Sie auf dem Sprung in den Urlaub, Herr Welzer?
Ja, ich werde diese Woche noch in den Urlaub fahren.
Und werden Sie die Maske mitnehmen, oder?
Selbstverständlich.
Na klar. Wir, die wir hier sind, wir halten uns dran. Sie haben sie jetzt auch unterm Kinn. Wie sehen Sie das, dass zum Beispiel auf Mallorca offenbar Menschen feiern ohne Maske?
Ja, dumm. Also anders kann man das eigentlich gar nicht kommentieren. Und das ist ja nicht nur auf Mallorca so, sondern es gibt ja jetzt auch eine Partykultur an öffentlichen Plätzen, wo das ähnlich aussieht. Und ich glaube, mir fällt gar kein anderes Wort als dumm dazu ein.
Gut, aber andererseits kann man es irgendwie vielleicht verstehen, dass der eine oder andere sagt, ich kann es einfach nicht mehr ertragen, dieses Stück Stoff in meinem Gesicht. Wir werden drüber sprechen in dieser Stunde. Unser erstes Thema aber gleich die Wahlen in Polen. Ganz, ganz knapp hat Andrzej Duda die Präsidentschaftswahl in Polen gewonnen gestern. Gerade kam das Ergebnis. Er kam auf 51,2% und sein Herausforderer, der liberal-konservative Rafał Trzaskowski, bekam 48,8%. Also wirklich sehr knapp, Herr Welzer. Viele hatten ja auf den politischen Wandel gehofft. Jetzt kommt er also nicht.
Na, der kommt ganz sicher nicht. Und das Fatale ist ja, dass solche Wahlergebnisse dann wirklich nicht nur Spaltung einer Gesellschaft dokumentieren, sondern auch manifestieren. Eigentlich ist sowas maximal ungünstig, wie wir es beispielsweise nach dem Brexit gesehen haben. Ja, also wenn dann solche Polarisierungen in der Gesellschaft stattfinden, dann ist natürlich das für die Demokratie essentiell Wichtige, dass man sozusagen integrativ auch mit denen, die Opposition sind, vorgeht, in der Regel immer, wie soll man sagen, blockiert, verhindert oder zumindest schwieriger. Und wir wissen ja von der Regierungspartei, dass sie ohnehin nicht besonders integrativ operiert mit abweichenden Meinungen und so weiter. Insofern ist das meines Erachtens nach ein sehr ungünstiges Zeichen für die weitere Entwicklung
des Landes. Also die PiS ist die Regierungspartei. Aber wenn wir nochmal auf die Altersgruppen gucken, 2/3 der Jungwähler haben für Trzaskowski gestimmt. Also insofern könnte es doch sein, dass in einer längeren Zeitspanne oder auf längere Sicht er sich dann doch, oder zumindest das, wofür er steht, für die liberalen Werte, nämlich, dass sich das doch noch durchsetzt.
Naja, aber es ist immer die Frage, was passiert in einer Wahlperiode. Und wir wissen ja von diesen populistischen Parteien von der rechten Seite, dass sie, und es ist in Polen, hat es natürlich viele Versuche ohnehin gegeben, den Rechtsstaat zu unterminieren, dass man diese Zeit dafür nutzt, das zu machen. Das heißt, wenn neu gewählt wird, haben wir ja nicht dieselbe Ausgangssituation wie bei der Wahl jetzt. Und insofern muss man einfach gucken, dass das politische Klima sich sicherlich nicht zum Positiven entwickeln wird, was immer das dann bedeutet.
Ja? Also Sie meinen zum Beispiel, dass die PiS dann eben fortfahren wird, den Rechtsstaat zu unterhöhlen?
Naja, dass sie hinsichtlich des Angriffs auf die Justiz, Angriffe auf die Pressefreiheit und so weiter, alles das, was im Instrumentenkasten rechtspopulistischer Politikstile vorhanden ist, wird natürlich dann weiter praktiziert werden.
Aber andererseits muss man ja sehen, dass es überhaupt erstaunlich ist, dass Duda jetzt nur so knapp gewonnen hat. Denn als die Wahl angesetzt war im Mai, die ist ja dann verschoben worden wegen Corona, da hat er ja noch sehr, sehr deutlich geführt.
Eben, aber genau das ist ja das Problem, das weiß die PiS auch. Und wird sozusagen nach Kräften zu verhindern wissen, dass Opposition sich in dieser starken Weise formieren kann.
Aber andererseits, wenn man auch noch mal an die Rezession denkt, in die Polen jetzt gerutscht ist. Ich meine, wenn das sich fortsetzen sollte, was man natürlich keinem Land wünscht und die Verhältnisse sozusagen wirtschaftlich schwieriger werden, könnte das nicht dann auch für die Liberalen ein Punkt sein?
Aller historischen Erfahrung nach leider nein. Weil wenn die Verhältnisse schwieriger werden, ist es für Populisten einfacher. Also wir haben ja in der Regel keine, wie soll man sagen, sozialpsychologische Auswirkungen hin dann zu mehr Rationalität, mehr moderates Verhalten, mehr moderate abwägende Programme, sondern wir haben im Gegenteil eigentlich dann eher die Gefahr, dass ausgrenzende Lösungen, vereinfachte Lösungen und so weiter dann eher die Dinge sind, die Menschen favorisieren in der Mehrheit.
Also ich höre, wenn es Leute gab, die eine gewisse Hoffnung in diese Wahl gesetzt hatten, dann würden Sie jetzt sagen, diese Hoffnungen sind zerstoben.
Also ich halte im Moment prinzipiell nicht allzu viel davon, Hoffnungen an sozusagen Politiker und Parteien aus diesem Spektrum zu sehen. Wir sehen das ja auch bei Donald Trump, wo im Grunde genommen immer noch jedes Zeichen gewissermaßen intensiv gelesen wird, dass er jetzt Wählerstimmen verliert, dass er an Zustimmung verliert, dass er Fehler macht. Trotzdem werden wir wahrscheinlich bei der Wahl sehen, dass auch das nicht allzu viel nützt. Und wir müssen einfach sehen, dass die Zuspitzung von Spaltung im Land und das Ausnutzen auch wirtschaftlicher schwierigen Situationen oder anderer Katastrophensituationen von den Rechten anders gespielt wird, als man es von liberalen, demokratischen Politikern und Politikerinnen erwarten würde. Und ich glaube, das muss man verstehen. Insofern sind solche Krisenzeiten, wie sie ja jetzt auch durch Corona international vorliegen, sind eigentlich kritische Zeiten auch für eine rationale Politik.
Also eher Zeiten, in denen die Populisten gewinnen.
Man muss es zumindest befürchten.
Es ist Urlaubszeit und viele haben das Gefühl, diesen Urlaub jetzt aber auch wirklich besonders genießen zu wollen, weil die Wochen und Monate, die wir hinter uns haben, hart sind. Sie haben schon gesagt, Herr Welzer, Sie sind auch auf dem Sprung in den Urlaub. Aus Mallorca wird gemeldet, dass die Menschen auf dem Ballermann wieder gefeiert haben, als gäbe es kein Corona. Und das hat auch den Bundesgesundheitsminister auf den Plan gerufen, Jens Spahn. Wir hören ihn mal.
Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird. Als Synonym dafür, dass dort, wo ohne Einhalten von Regeln und darauf ohne aufeinander achten, gefeiert wird. Und ich sage noch einmal, ich verstehe ja die Ungeduld dabei. Aber dort, wo eben miteinander gefeiert wird, das Infektionsrisiko besonders hoch ist und wenn dann die Rückreise ansteht und einsetzt, damit das Risiko im Übrigen auch für alle anderen im Flieger, aber eben auch für alle anderen zu Hause entsteht.
Dieses Risiko, Herr Welzer, scheint dem einen oder anderen vielleicht nicht klar zu sein.
Ja, es ist vielleicht nicht klar oder es ist egal oder man setzt die Priorität, dass eben das Feiern am Ballermann doch viel wichtiger ist als die Konsequenz, dass man möglicherweise andere Menschen infiziert und so weiter und so weiter. Also es gibt viele individuelle Gründe, das zu ignorieren. Ja, und der Sachverhalt ist eben so, dass Menschen sich dann so verhalten.
Also die Mallorca-Zeitung hat geschrieben, dass die wenigen, die eine Maske getragen haben, als die Zeitung da war, um das zu beobachten, dass die ausgelacht wurden. Und dann schreibt die Zeitung, wir haben hier nicht wochenlang den Shutdown ertragen, um das Erreichte leichtfertig aufs Spiel zu setzen.
Ja, da würde ich zumindest die Auffassung der Zeitung auch teilen, selbstverständlich. Und das ist natürlich ein interessantes Phänomen, dass diejenigen, die sich in einer solchen, wie soll man sagen, Party der Unvernunft versuchen, vernünftig zu verhalten, angegriffen werden oder lächerlich gemacht werden, weil die stellen ja das Verhalten der Ballermänner in Frage. Ja, und zwar durch ihr eigenes Verhalten. Das ist so, wie protestierende Jugendliche für Klimaschutz das Verhalten von Leuten, die sich dafür nicht interessieren, in Frage stellen. Deshalb ziehen immer solche Menschen Aggressionen auf sich, weil das Gruppenverhalten, hey, wir sind cool und wir feiern und interessieren uns nicht für Masken, wird gewissermaßen kritisiert nur durch das schiere andere Verhalten der anderen. Und deshalb reagiert man aggressiv auf die. Und das macht es natürlich für die eigentlich Vernünftigen noch mal viel schwieriger, weil die setzen im Zweifelsfall ihre Maske dann auch ab.
Klar, das macht es einem wirklich schwer, die Maske dann aufzubehalten und sich zu beschimpfen oder beschimpfen zu lassen. Ja. Aber Jens Spahn sagt auch, wir müssen weiterhin aufpassen.
Deswegen müssen wir sehen, die Gefahr einer zweiten Welle ist real. Wir sollten daher wachsam bleiben. Wir sollten nicht übermütig werden. Und gleichzeitig bin ich zuversichtlich, dass genau das uns gemeinsam gelingt und gelingen kann.
Also die Gefahr der zweiten Welle ist real, sagt er. Da glauben vielleicht auch viele nicht dran, dass diese Gefahr real ist.
Ja, aber man muss sich vielleicht von dem Gedanken auch ein bisschen verabschieden, dass alles wirklich durch reflexive Schleifen durchläuft. Ja, also wir haben ja allerhand unterschiedliche Positionen gegenüber dem Corona-Thema. Wir erinnern uns an die bekloppten Hygienedemonstrationen, die es gegeben hat, als die Lockerung begonnen hat. Und natürlich gibt es halt Personengruppen, die interessieren sich entweder nicht dafür, die zweifeln an der Wissenschaft, Wissenschaft, die denken, den Virus bekämpfe ich mit Desinfektionsmitteln, die ich trinke. Wieder mal Donald Trump oder irgendwelche Absonderlichkeiten. Also man kann nicht davon ausgehen, dass 100% einer Bevölkerung in irgendeiner Weise vernunftgesteuert und einsichtsfähig ist. Das ist, das meine ich gar nicht besonders despektierlich, sondern das ist einfach ein sozialer Sachverhalt. Das ist so. Und dann passieren genau diese Dinge an der Stelle, wo sie nicht sanktioniert werden. Das ist ja dann die große Frage, eben auch für die mallorquinische Verwaltung. Wie geht man jetzt denn eigentlich damit um?
Genau, die Idee ist jetzt, den Menschen zu sagen, ihr müsst die Masken bzw. den Mund-Nasen-Schutz selbst im Freien tragen, auch dann, wenn der Abstand gewahrt werden kann. Also sozusagen eine verschärfte Maskenpflicht.
Ja, das ist dann die verschärfte Maskenpflicht, aber auch da wird es dann Leute geben, die tragen die dann unterm Kinn oder wie auch immer. Also so als so eine Attitüde. Ich glaube, das Problem entsteht an der Stelle, und das haben wir in der Bundesrepublik leider auch gesehen, im Zuge der unterschiedlichen Lockerungen, dass wenn keine eindeutigen Vorgaben gemacht werden von Seite der Politik oder von Seiten der Behörden, dann denken sich die Leute, ach so, naja, so schlimm kann es nicht sein oder in dem Bundesland ist es so, warum soll es denn hier so sein und ich bin eh super cool und muss mich sowieso nicht dran halten und so weiter. Also man hat es hier in Berlin deutlich gesehen, seit das Nichttragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln Bußgeld bewährt ist. Siehe da, da tragen sie jetzt alle eine, während vor 2 Wochen noch irgendwie ein Drittel das völlig dämlich fand. Ja,
also in der Tat, jetzt ist sozusagen die Disziplin plötzlich da.
Plötzlich ist sie da und insofern kann man daraus auch lernen, dass in solchen Situationen sozusagen im Sinne der Vorsorge für die Allgemeinheit es notwendig ist, da einfach auch mit Sanktionen vorzugehen.
Sagt der Sozialpsychologe Harald Welzer. Wie kann die Polizei aber vorgehen, wenn sie nach Tätern sucht nach der Krawallnacht in Stuttgart? Das ist jetzt unser Thema. Wir besprechen die Themen des Tages. Mein Gast in dieser Stunde, der Sozialpsychologe Harald Welzer. Es wird in den sozialen Medien in dieser Sache viel darüber diskutiert, ob die Polizei eingehende Recherchen über die Herkunft der Familien der mutmaßlichen Täter machen darf. Also eine sogenannte Stammbaumrecherche, die aber keine ist. Kilian Pfeffer bringt uns auf den Stand.
Ich kann beim Vorgehen der Polizei Stuttgart keinen Fehler erkennen, sagte Armin Schuster dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Soziologische Täteranalysen seien nach solchen Exzessen polizeilicher Standard. Schuster wörtlich, wie soll die Polizei denn sonst zielgerichtete Strategien und Präventionsmaßnahmen für kommende Lagen entwickeln? Der Innenpolitiker sagte auch, die andauernden rhetorischen Tritte linker Politiker gegen die Polizei würden immer mehr zum eigentlichen Sicherheitsrisiko. Grünen-Chef Robert Habeck sagte dem Tagesspiegel, es sei wichtig, die Hintergründe der Gewalttaten von Stuttgart zu ermitteln und aufzuklären. Wenn es jedoch stimme, dass die Stuttgarter Polizei dafür Stammbaumrecherche betreiben wolle, wäre das, so wörtlich, in keinster Weise akzeptabel. Die Polizei Stuttgart hat mitgeteilt, die Feststellung der Lebens- und Familienverhältnisse sei Teil der Ermittlungen. Die Nationalität der Eltern könne abgefragt werden. Dies als Stammbaumforschung zu bezeichnen, sei aber nicht korrekt. Der Polizeipräsident habe auch zu keiner Zeit diesen Begriff verwendet.
Also geht es hier vor allem im Moment mal um diesen Begriff, Herr Welzer. Ist das sozusagen nachvollziehbar, dass darüber so viel diskutiert wird in den sozialen Medien?
Ja, das ist aus meiner Sicht sehr nachvollziehbar, weil also wenn mir ist ja dieser Begriff auch schon über den Weg gelaufen, müssen wir mal sehen, wo der herkommt. Aber in historischer Perspektive erinnert uns das natürlich wirklich an übelste Traditionen, sozusagen kriminelle Haltungen oder Orientierungen zurückzuführen auf Familie, auf Sippe, solche Dinge.
Man musste ja in der nationalsozialistischen Zeit seinen Stammbaum nachweisen.
Ja, und überhaupt die Idee, dass es so etwas wie die Idee einer Sippenhaft oder eines aufschlussreichen familiären Umfeldes oder sowas geben könnte. Ich würde den Gedanken teilen, dass das soziologisch ganz aufschlussreich ist, wenn man guckt, was sind jetzt die Milieus, aus denen Menschen kommen, die jetzt solche Formen von Partyaktivitäten haben. Das ist aber gehört meines Erachtens nach nicht in die Polizei. Und insofern erstaunt mich auch der Zusammenhang, der hier zitiert worden ist, dass diese soziologischen Analysen normaler Bestandteil von Polizeiarbeit seien. Ich glaube, ein Rechtsstaat zeichnet sich dadurch aus, dass genau das getrennt voneinander verlaufen würde. Und ich glaube, man hat hier sozusagen einen unguten Weg eingeschlagen.
Es ist ja die Frage, wozu braucht man denn solche Informationen über die Hintergründe einer Person? Und da wird eben gesagt, zum Beispiel für die Ausarbeitung von Präventionskonzepten. Und die Behörden sagen, insbesondere für junge Menschen wolle man die persönlichen Lebensumstände wie auch einen potenziellen Migrationshintergrund mit einbeziehen, eben in Sachen Präventionskonzept.
Na, ich glaube, das Ganze würde sich an der Stelle entlarven, wo man es bei den dingfest gemachten Tätern zu 100% um Biodeutsche, wenn man es damit zu tun hätte, weil dann die Polizei nicht auf die Idee kommen würde, die familiären Hintergründe in der Weise zu untersuchen. Das ist das, was wir in der ganzen Rassismusdiskussion der letzten Wochen, in der Diskussion zum Racial Profiling, genau als Problem identifiziert haben. Mhm. Und ich glaube auch, dass diese Ereignisse von Stuttgart Ergebnis einer extrem schlechten Präventionsarbeit vorher gewesen sind. Denn es hat ja viele Vorgängerereignisse in Stuttgart gegeben. Stuttgart ist irgendwie offensichtlich eine Stadt, in der unterschiedlichste Formen von Demonstrationen, von Widerstandshandlungen, von Anarchie und so weiter irgendwie in den letzten Jahren vorgekommen sind. Und insofern ist es vielleicht der falsche Weg, nach den Stammbäumen von Tätern zu forschen. Man könnte vielleicht mal gucken, was es für Versäumnisse in der Ordnungspolitik der dortigen Behörden gegeben hat.
Wir wollen über die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sprechen. Diese Stiftung soll nämlich reformiert werden. Sie sei zu groß, zu unübersichtlich, zu behäbig. Ja, ein Koloss wird gesagt. Insofern ist es falsch, was ich gesagt habe. Sie soll nicht reformiert werden, sondern sie soll ganz aufgelöst werden. Das hat der Wissenschaftsrat jetzt gesagt, nachdem 2 Jahre Recherchen betrieben wurden. Eine Arbeitsgruppe hat das getan unter dem Vorsitz der Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler. Ja, also am besten sei es, man würde die Stiftung einfach auflösen. Herr Welzer, hat Sie das überrascht, als Sie das gehört haben?
Nein, nicht wirklich, weil natürlich es sinnvoll ist, die Konstruktion und die bisherige Arbeit einer solchen Stiftung zu evaluieren, wie man sagt, also zu untersuchen, wo sie funktioniert, wo sie nicht funktioniert. Und soweit ich das Gutachten kenne, ist ja an der inhaltlichen Arbeit nichts in Frage gestellt. Also die ist nicht kritisch, auch in Bezug auf den Präsidenten und so weiter.
Auf Herrn Partzinger?
Auf Herrn Partzinger, sondern sie ist, und das leuchtet mir sofort ein, sehr skeptisch und sehr kritisch hinsichtlich der Konstruktion, hinsichtlich der Hierarchieebenen, hinsichtlich der Umständlichkeit von Beschlussfassungen und so weiter. Und es gibt ja auch detaillierte Beschreibungen dessen, zu welchen absurden Situationen das führt. Und insofern ist ja nicht eine Auflösung, sondern es ist eine Aufteilung, dass man diese große, offenbar zu große Einheit in 4 kleinere Einheiten aufteilen will, um es funktionaler zu machen.
Genau, funktionaler soll es werden. Es gäbe zu viele Hierarchieebenen, wird gesagt. Und in der Tat ist der Leiter dieser Stiftung, Hermann Partzinger, also nicht angegriffen worden. Jetzt kann man vielleicht mutmaßen, dass Marina Münkler und die Arbeitsgruppe da ein bisschen zu freundlich vorgegangen ist?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, dass das eine Kommission ist, die sehr sorgfältig gearbeitet hat, sehr große Sympathien für den preußischen Kulturbesitz an sich hat und da sicherlich nicht unter Gesichtspunkten, also wie wenn man jetzt McKinsey mit der Evaluierung beauftragt hätte, daran gegangen ist. Ja, und insofern glaube ich, tun alle Beteiligten, inklusive Herrn Partzinger, der sich ja auch gar nicht angegriffen fühlt, gut daran, dieses Gutachten ernst zu nehmen und jetzt entsprechend eine Reformen durchzuführen.
Also ich meine, die Stiftung kämpft ja mit einigen Problemen. Zum Beispiel sind einfach nur wenige Besucher in den Museen und außerdem gibt es die 2 großen Baustellen, das Humboldt-Forum im Schloss in Mitte und das Pergamon-Museum auf der Museumsinsel und beides sind noch Baustellen. Also die Bauzeiten haben sich verlängert.
Ja, das scheint ja irgendwie sowas Ähnliches wie ein Naturgesetz bei solchen Bauprojekten zu sein. Das würde jetzt, glaube ich, sehr weit führen, wenn man sich darüber im Detail unterhalten würde.
Also Sie verzeihen das?
Naja, ich nehme es zur Kenntnis. Mhm. Die Geschichte mit dem Humboldt-Forum war von Anfang an aus meiner Sicht eine falsche Idee und wird auch immer eine falsche Idee bleiben. Vielleicht hätte man das sich wirklich irgendwie besser überlegen sollen, ob das ein sinnvolles Projekt ist.
Sie meinen wegen des Inhalts, der im Schloss dann stattfinden soll?
Nee, ich finde das vom Schloss bis über die Frage, warum baut man ein Schloss, wenn man keine Idee für den Inhalt hat, bis dann zu der Improvisierung des Inhaltes, der dann jetzt plötzlich sehr kritisch gesehen wird hinsichtlich der Kolonialgeschichte und sonst was. Es gibt, ich bin großer Anhänger der First Five Minutes Rule und die First Five Minutes Rule besagt, wenn man etwas tut, dann, und es in den ersten 5 Minuten funktioniert, dann funktioniert es auch für den Rest der Zeit. Wenn es hingegen in den ersten 5 Minuten nicht funktioniert, funktioniert es nie. Mhm. Und das haben wir mit dieser aus meiner Sicht vollkommen entlegenen Idee des Schlossneubaus und der Transformation der Museumsbestände aus Dahlem dahin. Es kostet wahnsinnig viel Geld. Das Schloss ist hässlich wie die Nacht. Ja,
das
und
sagen Sie. Das ist natürlich Geschmackssache. Einige mögen es schön finden.
Ja, aber es ist wirklich, also aus meiner Sicht ist es hässlich wie die Nacht. Und es macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn, im 21. Jahrhundert Schlösser zu bauen. Mhm. Auch völlig rätselhaft.
Das sind ja auch Diskussionen, die geführt wurden, ganz deutlich.
Eben.
Und lange.
Also ich wollte eben auch nur darauf hinweisen, dass bis auf diesen Bestandteil der Arbeit der letzten Jahre und Jahrzehnte jetzt erstmal aus meiner Sicht objektiv nicht allzu viel zu kritisieren ist an der Arbeit der Stiftung.
Meine Kollegin Christiane Habermals ist jetzt aus dem Hauptstadtstudio zugeschaltet, die Pressekonferenz verfolgt hat. Frau Habermals, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz soll also in 4 eigenständige Stiftungen aufgeteilt werden. Ist das jetzt tatsächlich bestätigt worden und welche 4 Teile soll es denn da geben?
Ja, das ist bestätigt worden und ich glaube, kaum jemand hat wirklich erwartet, dass die Empfehlungen am Ende so weit gehen würden, weil Kritik hat es ja schon lange gegeben an der SPK, aber jetzt ist im Prinzip der Hauptvorschlag, also der die größte Relevanz natürlich haben wird, eben die Aufteilung im Prinzip nach dem Motto aus 1 macht 4, also aus dieser riesigen Stiftung sollen 4 Einrichtungen werden, vor allem ganz wichtig, der Verbund der staatlichen Museen soll eine eigene Stiftung werden, eigene bundesunmittelbare Stiftung, und dann soll es noch 3 weitere unabhängige Einrichtungen geben, die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv und das Iberoamerikanische Institut.
Und es geht darum, dann mehr Freiheit und mehr Geld für diese 4 Institutionen zu geben?
Ja, also das wurde immer wieder betont, also mehr Autonomie für die einzelnen Museen, Einrichtungen. Das ist das, was viele immer wieder auch beklagt haben. Diese Hierarchieebenen sind sehr komplex, auf verschiedenen Ebenen sehr hierarchisch organisiert. Die einzelnen Museumsdirektoren haben wenig eigenen Entscheidungsspielraum. Das soll sich ändern. Sie sollen auch mehr auch finanzielle Eigenständigkeit bekommen. Also auch das ist etwas, was jetzt betont wurde. Das ist auch tatsächlich auch eine strukturelle Unterfinanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gibt. Aber interessant ist natürlich auch, weil Herr Welzer, ich habe es gerade mitbekommen, ja, so viel Kritik sieht er eigentlich gar nicht an der Arbeit der Stiftung. Ja, da wird natürlich großartige Arbeit gemacht, aber es gibt eben auch viele Defizite, die jetzt festgestellt wurden. Also unter anderem eben strukturell haben Sie gesagt, die Dachorganisation hemmt eigentlich eher die Weiterentwicklung der einzelnen Einrichtungen. Dann natürlich große Defizite bei Digitalisierung oder Benutzerorientierung. Also da ist die Stiftung teilweise international weit abgeschlagen und weit hinter ihren Möglichkeiten her. Und gerade wenn man sieht, was für eine herausragende Sammlung da oder was für Kulturschätze da versammelt sind, auch wissenschaftliche Exzellenz. Also da könnte einfach international noch viel mehr davon sichtbar werden.
Und das soll passieren. Der Wissenschaftsrat hat also das Gutachten zur Zukunft der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vorgestellt. Vielen Dank an Christiane Habermals. Wir gucken nach Osnabrück jetzt. Dort gibt es nämlich einen Streit um ein geplantes Gedenkzentrum, das Hans-Kallmeyer-Haus genannt werden soll. Und dazu gibt es heute Nachmittag eine Pressekonferenz. Die Frage nämlich ist, ob man Hans-Kallmeyer in dieser Form tatsächlich ehren sollte. Er ist ein NS-Funktionär gewesen, der aber seinen Entscheidungsspielraum auch dazu genutzt hat, mehrere tausend Juden zu retten. Was überwiegt jetzt? Das ist die Frage. Seine Menschlichkeit oder seine Unmenschlichkeit. Harald Welzer, der Sozialpsychologe, ist weiterhin hier zu Gast und jetzt auch zu uns gekommen an diesen Tisch. Mein Kollege Max Kubal, der sich eingehend mit diesem Thema beschäftigt hat. Herr Kubal, was hat Hans Kallmeyer genau getan?
Also Kallmeyer war erst als Wehrmachtssoldat beim Einmarsch in den Niederlanden dabei, 1940. Und als Volljurist, der er war, wurde er dann von der deutschen Besatzungsbehörde in Den Haag angefordert und ist dort zu einem leitenden Mitarbeiter geworden. Er selbst hat seine Aufgabe 1963, also weit nach dem Krieg, bei einer Zeugenaussage in den Niederlanden dann so beschrieben.
im Juni 1941 fiel der Abteilung Innere Verwaltung die Entscheidung, in Zweifelsfällen nach der Meldeverordnung für Juden Nr. 6 vom 10. Januar 1941 zu.
Kallmeier hat also offensichtlich gefälschte Abstammungsnachweise akzeptiert und dadurch wurden Juden zu sogenannten Halb- oder Vierteljuden oder auch Ariern und sind auf die Art und Weise den Vernichtungslagern entgangen.
Und wen hat er gerettet und wen hat er nicht gerettet?
Also Kallmeier hat ab 1941 nachweislich mehr als 2500 niederländische Juden vor dem Tod bewahrt und wurde deswegen auch von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem 1992 geehrt und bekam den Titel Gerechter unter den Völkern. Aber Kallmeier ließ eben nicht alle Nachweise gelten. Etwa 1200 Juden aus den Niederlanden schickte er dann eben doch in Konzentrations- und Vernichtungslager.
Herr Welser, wenn Sie das so hören, was denken Sie? Ist es eine gute Idee, ein Gedenkzentrum nach ihm zu benennen oder nicht?
Naja, das kommt darauf an, welchen historischen Erkenntniswert man sich davon versprechen würde. Ich persönlich halte es für ungünstig, weil der Fall Kallmeier ist so lange umstritten, wie überhaupt irgendwie diskutiert worden ist. Und es gibt da sehr divergierende historische Auffassungen über dessen Rolle. Schon allein deswegen würde ich so einen Ort nicht nach einer solchen Person benennen. Man könnte einen ganz anderen, neudeutsch gesagt, Twist reinbringen, indem man sagt, naja, gerade die Ambivalenz ist möglicherweise interessant, dass wir mal von der Vorstellung wegkommen müssten, dass es gewissermaßen reine Opfer, reine Täter, reine Bystander oder Mitläufer gäbe, sondern diese Menschen wie Kallmeier stehen ja vor Entscheidungssituationen und entscheiden mal so und entscheiden mal so. Also insofern steht der gewissermaßen realistisch für die Möglichkeiten eines solchen Verhaltens. Mhm. Titel, die er bekommen hat, wie der Oskar Schindler von Osnabrück und sowas, sind natürlich völlig absurd, weil der Fall Schindler ist völlig anders gelagert. Ich persönlich würde in diesem Fall eher andere Personen ins Auge fassen, weil es gibt ja mittlerweile eine relativ breite Helfer- und Retter- und Retterinnenforschung und da kann man sicherlich nochmal durch eine kürzere Recherche mal nachgucken, ob es auch in Osnabrück nicht Persönlichkeiten gegeben hat, die Menschen versteckt haben oder sozusagen sehr viel riskiert haben, um Verfolgten zu helfen.
Mhm. Aber nochmal zurück zu Kallmeier, Herr Kubal, warum hat er denn mal so und mal so entschieden?
Ja, dazu sagte sein Biograf, der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Middelberg, heute Morgen im Deutschlandfunk.
Er war schon eindeutig auf Seiten der Juden, das bestätigen auch alle Zeugen. Und ich glaube, er hat alle Möglichkeiten genutzt, den Menschen zu helfen und hat zu Anfang des Krieges wohl auch gesehen, dass er eben sehr viele retten kann und hat in sehr, sehr vielen Fällen positiv entschieden. Und im Laufe des Krieges wurden die Fälle schwieriger, vor allen Dingen aber auch der Druck auf ihn wurde schwieriger.
Also die SS wurde auf ihn aufmerksam und dann konnte er wohl nicht mehr so viel durchwinken, wie das vorher ging. Aber in 65% der Zweifelsfälle, die über seinen Tisch liefen, hat Kallmeier positiv entschieden und die Menschen gerettet.
Und jetzt sind Kritiker vor allem aber auch aus den Niederlanden aufgetreten, die sagen, die Gedenkstätte dürfte eben nicht nach ihm benannt werden, nach Hans Kallmeier. Warum?
Ja, diese Kritiker sagen eben, Kallmeier sei kein Held, kein Retter gewesen, sondern ein Bürokrat, der tief in die nationalsozialistische Vernichtungspolitik verstrickt war. Und deswegen hat eine Gruppe von 200 niederländischen Prominenten, Autoren darunter, Künstler und Wissenschaftler, von der Bundeskanzlerin gefordert, in einer Petition diese Umbenennung in Hans-Kallmeier-Haus in Osnabrück zu verhindern. Und da heißt es eben, Kallmeier habe sich aktiv an der Vernichtung von mindestens 104.000 in den Niederlanden ansässigen Juden beteiligt. Und also kann man ihn wohl kaum ohne Vorbehalt als Helden bezeichnen, so die Autoren der Petition.
Und wenn ich Sie recht verstanden habe, Herr Welser, dann würden Sie der Stadt tatsächlich raten, nochmal nach einem anderen Namen zu forschen?
Ja, durchaus. Und das ist ja nicht so, also erstmal müsste es ja nicht zwingend so sein, dass es nun eine Figur direkt aus diesem Ort ist, sondern es geht ja darum, eigentlich bei dem ganzen Thema, immer um die Widerlegung der Behauptung, man habe ja nichts machen können. Ja, es gibt ja, und Personen, die tatsächlich zu Helfern und Rettern geworden sind, widerlegen ja diesen Nachkriegsmythos auch so. Und da haben wir mittlerweile eine recht breite Forschung, Namen, die das betrieben haben, beispielsweise Wolfram Wette oder andere, die sich sehr intensiv mit diesen Fragestellungen beschäftigt haben. Da kann man einfach nochmal eine Recherche machen, was wäre genau für ein solches Zentrum eine geeignete Person. Übrigens auch nicht unbedingt nur Männer. Es gibt auch Retterinnen in gar nicht geringer Zahl. Und da gibt es Forschung drüber und da muss man noch mal gucken. Also eine Figur zu nehmen, die, ich sag's noch mal, im Grunde genommen seit jeher in der Geschichtswissenschaft sehr, sehr umstritten ist, genau wegen dieser Frage, ist vielleicht auch dann für die Zukunft eines solchen Hauses einfach ungünstig.
Vielleicht eine Belastung dann.
Es ist eine Belastung und würde immer gewissermaßen in diesem Zwiespalt stehen. Insofern würde ich da nicht zuraten.
Wie sich die Stadt Osnabrück entscheiden wird, das werden wir also heute Nachmittag bei der Pressekonferenz erfahren. Vielen Dank, Herr Kuber, für die Informationen und vielen Dank bis hierher an Herrn Welzer. Herr Welzer, fahren Sie nach Frankreich, wenn Sie jetzt losfahren in den Urlaub?
Naja, ich werde aber auch nicht verraten, wo ich
hinfahre. Nein, natürlich, das darf auch Ihr Geheimnis bleiben. Aber schön, dass Sie hier waren und vielleicht sehen wir uns nach Ihrem Urlaub wieder.
Auf jeden Fall, danke.
Und schön, dass Sie uns zugehört haben.